Ja, schönen guten Abend. Ein paar sind wach. Okay, hoffen wir, dass es eine Erweckung gibt heute und wir alle wach werden. Ja, schön. Es ist fast ein Jahr her, dass wir hier waren. Damals war es im Mai. Jetzt ist Ende März. Aber schon schön warm hier bei euch. Ich hatte gedacht, ich muss kommen, euch hier tüchtig einheizen, aber es ist so warm. Ich ändere jetzt meine Richtung. Halleluja. Ja. Was für Gefühle hättest du bei der Vorstellung, einen ganzen Tag von ganz früh morgens vor Sonnenaufgang bis zum Dunkelwerden nach Sonnenuntergang in einer Holzkiste zu sitzen, die nicht mehr als gut 2 Meter lang ist, 1,50 Meter breit und vielleicht noch mal 1,60 Meter hoch. Den ganzen Tag. Keine Heizung. Kalter Wind pfeift durch die Kiste, kein Licht, kein Wasser, kein Strom, keine Kaffeemaschine, kein Internet, keine Toilette. Sogar einen Stuhl musst du dir selber mitbringen. Also man könnte sagen, recht spartanisch. Teppichboden natürlich überhaupt nicht. Ja. Den ganzen Tag von frühmorgens vor Sonnenaufgang bis abends, den ganzen Tag, wie würdest du dich dabei fühlen? Einige hätten Beklemmungen oder wir denken, oh, ist das eine Klosterzelle? Ist das irgendwie zum Büßen oder was ist das? Ich komme gerade vor 2 Tagen aus einer solchen Situation und habe sie genossen und habe mich ein halbes Jahr lang darauf gefreut. Und der Zweck, warum ich mich in diese Kiste gezwängt habe und warum ich in dieser Kiste war, weil ich einen Tick habe. Ich erzähle, das hat jetzt keine geistliche Anwendung. Ich will einfach nur. Einige überlegen schon wieder, ja, was will er damit sagen? Ich sage schon, was ich sagen will. Ich will einfach euch nur zeigen, dass ich auch ein Mensch bin. Und du musst dich mit deiner Modelleisenbahn oder deinem Drachen fliegen oder Wellensittich züchtigen oder irgendwas anderes. Du musst dich nicht schämen. Und ich habe auch einen Tick. Mein Tick ist Vögel fotografieren. Und der Grund, warum ich in der Kiste war, weil die Kiste an einem bestimmten Ort ist und da kommen Kraniche bis auf 7 Meter an die Hütte. Und wenn du was von Kranichen weißt, dann weißt du auf dem Feld 150, 200 Meter und weg sind sie. Also ich habe einen Tick und fühle mich gut dabei und bin ganz normal. Also wenn du einen Tick hast, vielleicht Briefmarken oder Bierdecke sammeln oder irgendwas und deine ganze Verwandtschaft sagt, der spinnt doch. Das ist doch nicht normal. Solange du im Herzen weißt, der Herr ist mit dir und der Herr hat dich lieb, ist alles gut. So pflege deinen Tick und sei glücklich. Ja, jetzt wird's geistlich. Der Herr hat versprochen, er wird seine Gemeinde bauen. Und sie wird nach seiner Art sein und sie wird ihm ähnlich sein und sie wird den Zweck erfüllen, warum er sie geschaffen hat. Sie wird seinen Namen groß machen. Und ein wesentlicher Aspekt, wie der Name des Herrn groß gemacht wird, ist, indem die Kraft, die in seinem Namen ist, in den Menschen, die an diesen Namen glauben, wirkt und sie verändert, sie freisetzt, sie heilt, sie in all das hineinbringt, was der Herr für sie erworben hat. Die Gemeinde verherrlicht Jesus, indem sie so viel wie möglich von der Heilungskraft, Wiederherstellungskraft von Golgatha nimmt und genießt. Und damit anderen Menschen ein Beispiel gibt. Gott ist gut. Und es lohnt sich, an ihn zu glauben. Und es bringt Segen. Und es ist keine Mühsal. Es ist nicht irgendetwas, Beklemmendes und Einengendes und Beraubendes. Und früher hatte man das Leben, aber jetzt hat man sich bekehrt und da muss man dann in die Kirche gehen oder irgendwie so etwas. Nein, 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 das sind alles total schiefe Vorstellungen, die die Menschen haben. Jesus ist das Leben. Und er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, um Menschen freizusetzen von all der Bürde, von all der Last, von all den Dingen, die sie mit sich rumschleppen. So Gottes Ziel für die Gemeinde ist, ein Haus der Heilung zu schaffen. Ein Haus der Heilung, wo gebundene, geplagte, kaputte, verzweifelte, dämonisierte Menschen ohne Hoffnung kommen können und nicht nur so angenommen werden, wie sie sind, sondern auch nicht mehr so bleiben, wie sie sind und in die Erlösung hineinkommen. Das ist Gottes Ziel. Und je mehr wir es selber nehmen von der Erlösung und je mehr wir selber diese Erlösung genießen und ausstrahlen, umso glaubhafter wird unser Zeugnis, wenn wir von Jesus reden und wenn wir sagen, wir glauben an einen wunderbaren Gott. Und es gibt keine wirksamere Art der Evangelisation, als dass wir die Heilungskraft, die Wiederherstellungskraft von Golgatha selber genießen und erleben und uns daran freuen. So, wir sind dazu verurteilt, Gesegnete zu sein. Wir sind dazu verurteilt, die Befreiten zu sein, die mit Gott und unter seiner Herrschaft und in seinen Ordnungen das Leben genießen. Und nirgendwo ist mehr Leben und mehr Freiheit und mehr Lebensqualität als in seinen Ordnungen. Und Jesus baut seine Gemeinde und das heißt, er sehnt sich danach, dass wir kooperieren und ihm erlauben, seine Ordnung aufzurichten. In unserem Leben, in unserem Herzen, in unserem Lebensstil. Das ist seine Sehnsucht. Weil je mehr das geschieht, umso kraftvoller kann das Wort von uns ausgehen, da wo er uns im Alltag hingestellt hat. Und wir können Menschen einen Beweis geben, Gott ist gut, Gott lebt. So, das ist der Plan. Und darum geht es darum, dass wir selber einfach lernen zu kooperieren. Raum zu machen für Gott. Es gibt zwar diese Formulierung, nicht nur im negativen Sinn in Bezug auf den Teufel, gebt dem Teufel keinen Raum. Es gibt nicht die positive, jedenfalls nicht als Begriff, aber gebt Gott Raum. Aber genau darum geht es. Ihm Möglichkeit zu geben. Er will ja, er will mehr als wir. Und er sagt, willige ein, lerne meine Wege zu verstehen. Lerne, wie ich handle. Lerne, wie ich es mache. Lerne, was dein Teil dabei ist, was deine Verantwortung ist, was du tun musst. Gott ist allmächtig. Aber er braucht eine Zusammenarbeit, um in unserem Leben zu wirken. Er kann es nicht ohne uns oder gegen unseren Willen einfach tun, nur weil er weiß, dass seine Wege das Beste sind. Er braucht unsere freiwillige Zusammenarbeit. Und wenn wir zusammenarbeiten sollen mit ihm, dann müssen wir verstehen, wie handelt er denn? Und ich möchte heute Abend sprechen über die freimachende, heilmachende, befreiende Kraft der Wahrheit. Darüber möchte ich sprechen. Eine Definition von Gemeinde ist ein Ort, wo Menschen lernen, in Wahrheit zu leben. Gemeinde ist ein Ort, wo Menschen lernen, in Wahrheit zu leben. Beginnen wir mit einer ersten Schriftstelle, 1. Timotheus 2, Vers 4. Dort heißt es von Gott, dass er will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und es ist wichtig, dass wir Errettung so verstehen, wie das Wort Gottes das versteht und dass wir aus unserer eigenen zu engen Definition herauskommen. Errettung ist im Neuen Testament weitaus mehr als nur der Heilige Geist gibt mir, nachdem ich Jesus angenommen habe, die Gewissheit, ich bin Kind Gottes, ich bin angenommen, ich bin errettet, ich verpasse die Hölle und ich komme in den Himmel. Das ist gewaltig. Und das brauchen wir alle, diese Gewissheit im Herzen, dass wir Kinder Gottes sind. Und der Heilige Geist möchte so gerne uns das bestätigen durch seine liebevolle Zuflüsterungen oder durch sein liebevolles, schweigendes Nicken. Ja, du bist angenommen, du bist sein, du gehörst ihm. Aber Errettung ist viel, viel mehr als nur diese Gewissheit. Ich bin angenommen, ich komme in den Himmel und das Beste steht noch aus. Errettung ist die Erfahrung hier auf der Erde von allen Segnungen, die Jesus am Kreuz von Golgatha für uns erworben hat. Heilung, Befreiung, Wiederherstellung, Entlastung von Dingen, die uns kaputt gemacht haben, die uns deformiert haben und so weiter. Ablehnung, Selbstablehnung, Bedrückung, Depression und Mangel an Wertgefühlen, all diese Dinge, wie sie auch heißen mögen, die uns quälen, die unsere Lebensqualität so sehr reduzieren. Und wenn wir Gottes Wege nicht verstehen und wenn wir gar nicht verstehen, was mit uns los ist, dann können wir von diesem tiefen Mangel an Wert und an Bestätigung und Anerkennung, wir können von diesem Mangel getrieben sein und haben diesen inneren Drang, jetzt selber uns Wert und Bedeutung zu schaffen. Und in meinen jahrelangen Diensten in Gemeinden habe ich festgestellt, es gibt nichts, was mehr Streit und mehr Chaos erzeugt, als Menschen, die durch Leistung versuchen wollen, sich eine Bedeutung und einen Wert und eine Position und einen Platz in der Gemeinde zu erobern. Das wird immer zu Streit führen, das wird immer zu Chaos führen. Leistung und Dienen und treu sein und uns engagieren und Opfer bringen, ist gut und ist richtig und das will Gott. Aber aus welcher Motivation tun wir das? Wenn wir es tun, um uns und anderen zu beweisen, wir sind doch wer, wir können es doch, wir sind doch wichtig und alle anderen sind von mir abhängig, dann spielen wir, ohne dass wir es wissen, das ist ja das Fatale, ein böses Spiel. Und wir sind nicht in der Wahrheit. Und wir werden Streit erzeugen. Stolz, und das ist ja eine Form des Stolzes, dass wir uns selber Wert verschaffen wollen. Und dabei vollkommen ignorieren, wir haben schon längst einen Wert, wir wissen es nur nicht und wir genießen es nur nicht. Und unser Wert ist nicht unsere Leistung, unsere fromme Tat, unser Dienst und unser Posten in der Gemeinde. Unser Wert ist, dass Gott selbst sich gegeben hat, den höchsten Preis bezahlt hat. Ja. Je höher der Preis ist, umso wertvoller ist die Sache. Ist doch klar. Und für dich und für mich wurde der allerhöchste Preis bezahlt. So kann sagen, hey, ich bin wertvoll. Das heißt nicht, dass du dich erhebst über andere, ja. Denn für uns alle wurde der gleiche Preis bezahlt. Aber wenn es nur um dich gegangen wäre, Gott hätte seinen Sohn geopfert, um dir den Rückweg zu ermöglichen. So Golgatha ist der Beweis, du bist wertvoll. Du bist bedeutend für Gott. Und wenn du ihn kennst und mit ihm übereinstimmst, und dich siehst und lernst dich zu sehen, wie er dich sieht, dann weißt du, ich bin unermesslich wertvoll. Je seltener es ein Ding gibt, umso wertvoller ist es. Ja? Deswegen ist Gold extrem wertvoll, weil man das so wenig auf der Straße findet. Und wenn man hier die Gebirge durchackert und durchgräbt, man wird wahrscheinlich auch kaum welches finden. Und Silber nur noch in Spurenelementen, weil sie alles schon ausgebaggert haben hier im Erzgebirge, was ja nicht so weit weg ist. Also je weniger man etwas findet von einer Sache, umso wertvoller ist es. Ja? Edelsteine oder irgendetwas anderes. Ja? Und dich gibt es nur ein einziges Mal. Und der Beweis ist dein Daumenabdruck. Unter Milliarden von Menschen kann der Computer von Interpol dich identifizieren. Weil es keinen Menschen gibt von über 6 Milliarden Menschen, der den gleichen Daumenabdruck hat wie du. So, du bist ein Unikat. Also wertvoll. Das soll unser Herz erfüllen. Das sollen wir wissen. Wenn wir diesen Mangel haben und dann anfangen, die falsche Leistung oder den falschen Ersatz zu beschaffen, dann werden wir unter Fluch geraten und wir werden Fluch erzeugen. Das ist so wichtig, dass wir da wirklich aus der Täuschung, aus der Lüge herauskommen. Und ich sage es gleich am Anfang, die zerstörerischen und schlimmsten Lügen haben eine Tücke, man weiß nicht, dass man sie hat und dass man an sie glaubt. Man weiß es nicht. Andere, die kundig sind, die da schon rausgekommen sind, die können es sehen. Ja? Wenn du zum Beispiel früher depressiv warst und Gott hat dich befreit, auf einmal siehst du Menschen um dich herum, die depressiv sind. Du musst sie nur ins Gesicht schauen und du siehst, dass sie depressiv sind. Wenn du in Pornografie gebunden warst und Gott hat dich freigesetzt, du schaust in das Gesicht des Bruders und du siehst den unreinen Geist. Du siehst es. Du siehst es. Ja. So, das Gefährliche von krankmachend zerstörerischen Lügen ist, dass sie ihre Wirkung haben und wir können gar keine Ahnung haben. Wir wissen es überhaupt nicht. Gott will, dass alle Menschen errettet werden, dass alle Menschen den Segen von Golgatha erleben und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es ist hier nicht so, dass hier Gott zwei Absichten hat. Das eine ist, er will alle retten und das zweite ist, er will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das zweite ist die nähere Erklärung, wie das erste zustande kommt. Noch einmal, der zweite Teil ist die nähere Erklärung, wie das erste zustande kommt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden oder dass sie in den Segen kommen, dass ihnen geholfen wird, indem sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Lüge versklavt und Wahrheit setzt frei. Jesus sagt es selbst, die Wahrheit wird euch frei machen, Johannes 8 am Ende von 32. Die Wahrheit wird euch frei machen. Da ist eine lebensschaffende Kraft in der Wahrheit. Und da ist eine todbringende Kraft in der Lüge. Und das Schöne ist, wir sind frei zu wählen. Wir können wählen. Wir können die Lüge hinter uns lassen, der Lüge den Rücken kehren und sagen, ich lerne immer mehr, mich in die Arme der Wahrheit zu werfen und Wahrheit in mir Raum und Gelegenheit zu geben. Lass uns einmal zu 1. Buch Samuel gehen. 1. Samuel. Hier haben wir einen wunderschönes Beispiel, wie Leben kommt durch Wahrheit. Und hier haben wir die Situation, dass David klar geworden ist, Saul ist wirklich entschieden, mich umzubringen. Das war eine ernste Botschaft für David. Das hat sicherlich was mit ihm gemacht. Und wir lesen hier in 1. Samuel 23, Vers 15, und David sah, dass Saul ausgezogen war, um ihm nach dem Leben zu trachten. Hier ist der kleine David, der keine Hilfe, keinen Schutz mehr hat. Und da ist der mächtige König Saul mit seinen Armeen und Spezialeinheiten. Und er war entschieden, diesen jungen Burschen umzubringen. Und David war in Horescher in der Wüste Sif. Da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging zu David nach Horescher und stärkte seine Hand in Gott. Jonathan hat verstanden, was David jetzt braucht. diese Nachricht, Saul ist hinter mir her, Saul will mich umbringen, hat ihn schwach gemacht, ganz sicherlich. Es hätte uns auch schwach gemacht. Also er brauchte Stärkung. Und wie kam die Stärkung? Nicht indem der Jonathan mit ein paar Power-Müsli-Riegeln ihm da irgendwie geholfen hat, sondern er wusste, Leben aus Gott, Stärkung kommt durch Wahrheit in Liebe. Wahrheit in Liebe. Redet die Wahrheit in Liebe, sagt das Wort Gottes. Und genau das ist, was Jonathan hier getan hat. Er stärkte Davids Hand in Gott und sagte zu ihm. So, er stärkte, indem er sprach. Merkt ihr das? Er stärkte, indem er sprach. Sprechen kann stärken und sprechen kann schwächen. Und er sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden. Du wirst König über Israel werden und ich werde der Zweite nach dir sein. Und auch mein Vater Saul hat erkannt, dass es so ist. Er stärkte David, indem er ihn an die Wahrheit erinnerte. Hier war die Bedrohung, Saul mit seinen Armeen ist hinter mir her. Und jetzt kommt die Wahrheit dagegen. Aber es wird ihm nicht gelingen. Es wird kommen, was Gott verheißen hat. Es wird kommen, was Gott beschlossen hat. Du wirst König werden. Der Plan Gottes hat sich nicht geändert. Gott hat nicht gesagt, oh, da funkt mir der Saul dazwischen, der macht mir alles durcheinander. Jetzt ist leider schlecht, es sieht leider schlecht aus mit den Plänen, die ich gehabt habe. Gott ist nicht irritiert. Gott ist nicht frustriert. Gott ist nicht hilflos, nur weil da ein kleiner Teufel dazwischen funkt. Sondern Gott baut das alles in seinen Plan ein und sagt, lass den Teufel eine Weile wirken. Der wird doch aus Mist Gold machen. Gott macht unsere Feinde zu Dünger auf dem Acker. Wofür kommt der Dünger auf den Acker? Damit wir bessere Erträge haben. Gott macht die Feinde zu Dünger auf dem Acker. Deswegen darf der Teufel hier noch wirken, obwohl er von Golgatha an besiegt ist. Er ist ein besiegter Feind, aber er darf noch wirken. Nicht, weil Gott nicht mit ihm ganz fertig geworden ist, sondern weil er eine Funktion hat. Der Teufel wütet und Gott sagt, ich benutze das. Ich baue das mit ein in meinen Plan und der muss mir dienen. So, wir sind nicht hilflos in der Hand der Umstände und böse Mächte, sondern wir sind in der Hand Gottes. Und Jesus hat gesagt, niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Niemand. Wir sind in der Hand Gottes. Und da müssen wir uns sehen und da müssen wir bleiben. So, Jonathan stärkte David, indem er von den Plänen Gottes sprach, als würden sie wirklich wahr sein. Als würden sie sich wirklich erfüllen. Schaut, da ist kein Vielleicht. Die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden. Du wirst König über Israel werden. Und ich werde der Zweite nach dir sein. Das heißt, er hat den Plan Gottes verstanden. Er hat Offenbarung von den Absichten Gottes gehabt. Und war da zutiefst von überzeugt. Und aus dieser Überzeugung sprach er und das bewirkte Leben. Wir müssen reden von dem, wovon wir überzeugt sind. Und das wird Leben bewirken. Und wenn du die Geschichte zu Ende kennst, das nur so ganz am Rande, dann weißt du, dass für Jonathan sich das nicht erfüllt hat. Aber er hat den Plan Gottes gekannt. Nur nicht verstanden, an welcher Stelle er kooperieren muss. Hat nicht verstanden, wo sein Platz ist. Und dann ist er mit dem alten System, mit der alten, todbringenden, fluchbeladenen Religion Sauls mit untergegangen. Aber das war nicht der Plan Gottes. Er hätte aussteigen sollen, er hätte aussteigen können. Gottes Plan war, dass er der Prinz, der Königssohn, dass er der Zweite gewesen wäre nach David. Er hat es gewusst und doch verpasst. Er hat seine Berufung gekannt und sie verpasst. So, das ist eine ernste Sache. Wir können erfüllt sein von Gewissheit und dann doch an entscheidender Stelle verpassen, welche Schritte wir zu gehen haben. Und wir können verhindern, wir sind die Einzigen, nicht die anderen Menschen, nicht die Gemeinde, nicht der Teufel und seine Dämonen, wir sind die Einzigen, die den Plan Gottes verhindern können. Und leider war das in Davids, in Jonathans Leben so. Aber das ist nur am Rande, das ist nicht mein Hauptpunkt. Der Hauptpunkt ist, er stärkte David durch Wahrheit, von der er überzeugt war und die er in Liebe gesprochen hat. Ganz sicherlich hat er das nicht wie einen Börsenbericht runtergelesen. Sachlich, distanziert, ohne Emotionen. Nein, da war eine Freude über die Güte Gottes. Da war eine Freude, dem Feind wird es nicht gelingen und es wird so werden, wie Gott es beschlossen hat. Halleluja. So Wahrheit in Liebe sprechen, das ist das Prinzip. Und wenn wir ein bisschen weitergehen, 1. Samuel Kapitel 30, da war der Plan Gottes, aber dazwischen gab es viele, viele Herausforderungen. Und hier lesen wir in Vers 6, David war in großer Bedrängnis, in großer Bedrängnis. Und von Paulus lernen wir, Gott lässt Bedrängnisse zu, damit wir nach ihm schreien, damit wir uns lernen, bei ihm zu bergen, inmitten der Angriffe, inmitten der Herausforderung und der Einschüchterung des Feindes. Und dann kann Bedrängnis sogar noch in uns etwas Wunderbares wirken. David war in großer Bedrängnis. Warum? Denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Das wirklich Bedrängnis. Wenn deine Leute beschlossen haben, dich umzubringen, das ist Bedrängnis. Also gemessen daran, wir haben noch nichts durchgemacht. Er war ein großer Bedrängnis, denn die haben gesagt, wir werden ihn jetzt umbringen. Warum wollen die ihn umbringen? Weil sie dachten, er ist verantwortlich für das, was die Feinde, was die Philister dort getan haben. Alle Kinder und alle Frauen und alles Vieh und so weiter mitgenommen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Hier steht nicht, wie er es gemacht hat, braucht auch nicht, weil in 1. Samuel 23 haben wir gesehen, wie es funktioniert. Die Kraft der Ermutigung, die Kraft des Lebens kommt durch Wahrheit, die in Liebe gesprochen wird. Und es spielt überhaupt keine Rolle, wer die Wahrheit spricht. Jonathan hat sie zu David gesprochen. In Kapitel 30 war David alleine, Jonathan war nicht mehr da. Aber David konnte sich erinnern, was ihm gut getan hat. Die Wahrheit in Liebe zu hören. Und er stärkte sich selbst in dem Herrn, indem er zu sich die Wahrheit in Liebe sprach. Die Wahrheit aus deinem Mund hat dieselbe Kraft wie die Wahrheit aus dem Mund des Bruders und der Schwester. Wichtig ist, dass es Wahrheit in Überzeugung ist in Liebe. Und Kraft des Lebens kommt. Kraft des Lebens fließt. So, das sind zwei Beispiele aus dem Alten Testament, wie das Leben freigesetzt wird. Schauen wir uns noch ein bisschen deutlicher das an, diese gewaltige Betonung im Wort Gottes auf Wahrheit. 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 5, das Endziel aller Gebote oder aller Weisung ist Liebe aus reinem Herzen. Das ist das Ziel, das Gott verfolgt. Und er erreicht dieses Ziel, Liebe aus reinem Herzen, durch Gebote. Was sind Gebote? Gebote sind die Ordnung Gottes, der Wille Gottes. Oder du könntest auch sagen, die Wahrheit. So durch Wahrheit kommen wir zur Liebe. Es gibt sehr, sehr viele Gläubige, die betonen immer die Liebe, die Liebe, die Liebe. Und sie meinen natürlich, wir wissen ja alle, was die Liebe ist. Das Wort Gottes sieht es ganz anders. Am Ende kommt die Liebe. Und der Weg zur Liebe ist, der Wahrheit zu folgen. Wahrheit wird uns zur Liebe führen. Aber wenn wir mit Liebe, mit dem, was wir unter Liebe verstehen, starten, ist damit nicht garantiert, dass wir bei Wahrheit enden werden. Und viele, viele Gläubige in einer falschen Weise, die nicht im Neuen Testament unterstützt wird, setzen ihr Vertrauen auf die Kraft der Liebe. Paulus setzt sein Vertrauen auf die Kraft der Wahrheit. Und nicht nur Paulus, auch die anderen Apostel. 1. Petrus 2, 22. Die Seele wird gereinigt im Gehorsam gegenüber der Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe. So, die Seele braucht eine Reinigung. Warum? Damit sie in einer wirklichen Bruderliebe leben kann. Wiederum der gleiche Gedanke, das Ziel ist die Liebe. Das ist das Ziel. Das ist nicht der Start, das Ziel ist die Liebe. Und wie erreichen wir dieses Ziel? Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Setzt einen Prozess in Gang, dass die Seele gereinigt wird. Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Das ist der Weg. Und das Ziel ist ungeheuchelte Liebe. Und was haben wir, bevor wir das Ziel erreicht haben? Eine Liebe, die nicht rein ist, die Heuchelanteile hat, die nicht wahrhaftig ist, die nicht sauber ist, die vermengt ist von eigenen selbstsüchtigen Bestrebungen und Motiven. Das sollte uns nicht überraschen. Manchmal gehen Leute von uns weg und sagen, ihr habt ja alle keine Liebe. Ja klar, wir fangen ja gerade erst an. Wir sind auf dem Weg und das Ziel ist die Liebe. Aber diesem Ziel kommen wir näher auf eine Art und Weise, indem wir der Wahrheit gehorchen und nicht an unserem sentimentalen Verständnis von Liebe festhalten und alles ignorieren, was die Bibel über das Wesen Gottes, über die Verhaltensweisen der Männer und Frauen im Heiligen Geist, der Propheten und so weiter und die Verhaltensweisen Jesu selbst sagen. Gott ist Liebe. So, wenn wir wissen wollen, was Liebe ist, wir schauen in dieses Buch und wir schauen uns sein Verhalten an. Wir schauen uns seine Urteile an. Wir schauen uns an, wie er umgeht mit Menschen, mit Willigen und mit Unwilligen. Und das und nichts anderes ist Liebe. Das, was wir in diesem Buch finden, wie Gott umgeht mit Willigen und mit Unwilligen, das ist die Liebe. Und etwas, was da mit im Widerspruch ist, ist eine menschliche Liebe. Und die kommt aus der Seele. Und das Wort Gottes sagt, diese Weisheit, die kommt nicht von oben, ja, sondern sie ist irdisch, seelisch, teuflisch. Eine Weisheit, die nicht von Gott kommt, die von dieser Welt kommt, kommt aus der Kraft der Seele und früher oder später wird diese Weisheit die Tür aufmachen für zerstörerische, teuflische Kräfte in unserem Leben. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Und der einzige Weg heraus aus dieser Gefangenschaft ist, wieder neu sich hinzugeben, der Wahrheit zu gehorchen. Die Betonung ist gehorchen, nicht lauschen. Die Seele gereinigt durch Gehorsam, nicht durch Hören von Wahrheit. Hören ist notwendig, weil wenn wir nicht hören, wissen wir nicht, was wir zu tun haben. Aber die Betonung ist nicht hören, sondern tun. Also hören und dann den nächsten Schritt. Und das ist der Wahrheit zu gehorchen. Lass uns zu 2. Timotheus Kapitel 2 gehen, Vers 24, ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern würden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind, für seinen Willen. So hier geht es um Menschen, die gläubig sind und an irgendeiner Stelle in ihrem Leben sind sie Gebundene. Es gibt diese Idee, ich bin Christ und alles ist heile, alles ist gut, alles ist neu geworden, sagt Paulus. Ich bin ein neuer Mensch und ich habe mich mit den alten Dingen nicht mehr zu beschäftigen. Das hat mit dem Wort Gottes nichts zu tun. Und hier sehen wir Gläubige, die gebunden sind. An irgendeiner Stelle sind sie gebunden, sind versklavt und müssen den Willen des Teufels tun, obwohl sie Kinder Gottes sind. Das ist nicht normal. Das ist ein unhaltbarer Zustand, der darf so nicht bleiben. Und der Weg heraus aus diesem unhaltbaren Zustand ist nicht, kommt ganze Gemeinde, wochenlang werden wir jetzt fasten und beten. Oder Seelsorge nach unserem eigenen Verständnis von morgens bis abends und einen inneren Heilungskurs nach dem nächsten, ob das anschlägt oder nicht. Nein, der Weg ist Wahrheit. Und ich sage es gleich hier, weil sonst gibt es wieder Missverständnisse. Wovon ich hier spreche, ist nicht eine Alternative zu Seelsorge, sondern so funktioniert Seelsorge. Jede Seelsorge funktioniert so, wenn es eine gesegnete Seelsorge nach dem Wort Gottes ist. Menschen, die in Nöten sind, die nicht aus noch ein wissen, die nicht wissen, wie sie aus dem Gefängnis herauskommen, brauchen Wahrheit. Sie brauchen Wahrheit, der sie dann folgen, der sie dann gehorchen und durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit kommen sie heraus. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird ein befreiendes Werk tun. So, die Wahrheit kommt durch Zurechtweisung. Was ist Zurechtweisung? Nicht jemand zu sagen, was für ein böser, schlimmer Mensch er ist, sondern zu sagen, das und das ist nicht nach der Art Christi, ist nicht nach den Ordnungen Gottes. Stattdessen ist aber das und das und das und das, das ist das Wesen Gottes und das ist der Weg Gottes und das ist, was Gott möchte, wie wir leben sollen. Das ist Zurechtweisung. Zurechtweisung heißt, dieser Weg ist falsch und jener Weg ist richtig. So Zurechtweisung ist nicht jemanden klein machen, jemanden erniedrigen, jemanden irgendwie mit Zorn einschüchtern. Das alles hat mit Zurechtweisung nichts zu tun, sondern Zurechtweisung bringt Licht über den wahren Weg, über den Ausweg Gottes aus dieser Situation. So Menschen, die gefangen sind, werden freigesetzt, indem wir ihnen Wahrheit bringen. Das tun wir in Predigt, das tun wir in Gesprächen, das tun wir in Gemeinschaft, das tun wir im Gebet, das tun wir in Seelsorge. Es gibt viele verschiedene Situationen, wo Wahrheit an uns herangetragen wird. Und wir sollen offen sein und der Wahrheit eine Chance geben. Also das bedeutet, hinter Gebundenheiten stehen Lügen. Hinter Gebundenheiten stehen Lügen. Weil wenn die Wahrheit ihr Werk getan hätte, wäre Freiheit da. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. So wenn die Resultate noch nicht da sind, dann fehlt es an Wahrheit. Macht das Sinn? Ist das logisch? Versteht ihr das? So, hinter Gebundenheiten steht eine Lüge. Und das spielt überhaupt keine Rolle, von was wir hier sprechen. Ob das Pornografiesucht ist oder Drogen oder Tablettenabhängigkeit oder Spielsucht oder Kaufsucht oder Esssucht oder Zorn oder irgendetwas, wo eine Gebundenheit ist, ist die Lüge. Und der Weg heraus aus der Gebundenheit ist, das Licht Gottes muss gesucht werden, das Licht Gottes wird scheinen, die Lüge wird als Lüge offenbar, die Lüge wird überwunden durch Wahrheit und die Wahrheit tut ihr befreiendes Werk. Halleluja, so geschieht das. So geschieht das. Ich will mal aus meinem Leben etwas erzählen. Wie Gott mir Licht gegeben hat und wie das wirklich so eine Tür aufgetan hat in die Freiheit. Und da war ein Bereich, in dem ich gefangen war und wo ich nicht herrschen konnte, sondern beherrscht wurde. Und das ist Zorn gewesen. Und ich hatte eine ganz spezielle Theorie. Ja, jeder hat so seine Theorien, um seine Schwächen zu erklären. Ja, der eine sagt, das kommt vom Opa und ja, der war SS-Mann. Oh ja, das verstehen wir alles. Ja. Ja. Und meine Theorie war, also Zorn ist wie ein Vulkan. Ja, da sind irgendwie in der Tiefe irgendwelche Kräfte am Werk und irgendwann wollen die sich mal Bahn brechen nach oben. Und natürlich, ein Vulkan ist nicht beherrschbar. Also wer will sich einem Vulkanausbruch entgegenstellen? Wer will sagen, komm Leute, hab keine Angst, ich halte den Daumen drauf, ja, bleib locker, ich bin hier, ich bin stark, ich kontrolliere das Ding. Nein, niemand kontrolliert einen Vulkan. Wenn der ausbrechen will, dann heißt es nur, rette sich, wer kann, spring in dein Auto und fahr so schnell du kannst, ja, und sieh zu, dass du weit wegkommst von diesem Ding, weil das kontrolliert niemand. Und das war meine Erfahrung, das war mein Gefühl und das war meine Theorie. Also ich bin ja gegen den Zorn, ich will ja nicht so sein. Aber wenn der so weit ist und ausbricht, dann bricht er halt aus und da kann man nichts tun. Die stärksten Kräfte reichen nicht aus, um diesen Vulkan zu bändigen. Und wenn man eine nette Theorie hat, ist man natürlich entschuldigt, weil man will ja dieses Ding nicht und vielleicht ist dein Ding ein anderes. Ja. Aber man hat schon so versucht und man ist auf den Trick reingefallen, die Rettung kommt durch Willenskraft. Und das ist totaler Unsinn. Wir brauchen einen starken Willen, ja, aber nicht, um uns aus der Gefangenschaft zu befreien. Wir brauchen einen starken Willen, um Gott zu suchen und ein diszipliniertes Leben zu führen und uns ihm zu geben und das Licht zu begehren, damit es scheinen kann und damit wir es sehen können. Dafür brauchen wir einen starken Willen, aber nicht, um selber die Befreiung zu bewirken. So, es gab einmal eine Situation und das war für mich das Schlüsselerlebnis, dass meine Vulkantheorie zusammengebrochen ist, hinter der ich mich versteckt habe. So, ich war ja das Opfer des Vulkans. Ja? Und Opfer sein ist immer gut. Weil Opfer ist niemals verantwortlich. So, wir machen Theorien, um uns zum Opfer zu machen. Und einmal war eine Situation, ich weiß überhaupt nicht mehr die Details, das habe ich total vergessen, aber die Situation ist mir noch so lebhaft in Erinnerung. Es gab einen Zornausbruch und auf dem Höhepunkt meines Ärgers klingelt das Telefon. Und niemand wollte rangehen. Also ich, armer Mensch, bin schon das Opfer vom Vulkan, ja? Und jetzt muss ich auch noch das Telefon beantworten. Ja? Hat denn überhaupt keine Einsicht mit mir? Ja, was für ein armer Mensch ich bin. Ja? So, ich ging ans Telefon und da war mein Chef dran. Und ich habe es genau gemerkt, in dem Moment, wo ich mitkriegte, wer auf der anderen auf dem anderen Ende der Leitung ist. Der Vulkanausbruch war nicht nur gestoppt, sondern ich war so lieb, so süß, so willig, so dienstbereit, so kooperativ. In Bruchteil einer Sekunde konnte ich umschwenken, ohne Willenskraft. Es war nicht, ich muss jetzt alle meine Kräfte zusammensuchen, den Vulkan irgendwie wieder da unten drücken. Hier sitzt der Chef, ja Chef, ich kämpfe, aber ich bin da. Ja. Nein, im Bruchteil einer Sekunde war ich wie ausgewechselt. Ich weiß nicht mehr, was der Chef wollte. Kurzes Gespräch, Telefonat beendet. Und eine Stimme sprach in mir, hast du etwas gemerkt? Und ich sagte, ja. Ich habe immer geglaubt, wenn der Vulkan ausbricht, dann macht er seine Tour bis zu Ende. Und wenn fertig ist, kann man wieder zur Vernunft kommen. Dann kann man überlegen, was ist passiert und wie hat man falsch reagiert. Dann kann man sich entschuldigen. Aber wenn das Ding am Brodeln und am Spucken und am Ausbrechen ist, da gibt's nichts. Nichts hält den Vulkan auf. Und ich habe gemerkt, im Bruchteil einer Sekunde war es richtig losging, der Vulkanausbruch zu Ende. Und diese Stimme in mir fragte, warum hat dein Chef nicht etwas von diesem Vulkangespucke abgekriegt? Warum? Und die Antwort war ganz klar, weil ich zu viel Respekt vor ihm habe. Und der Heilige Geist, ich glaube, dass der Heilige Geist war, das ist der Geist der Wahrheit. Er sagt, genau das ist dein Problem. Ich sage, wie, ich verstehe nicht. Du hast diese Touren und du erlaubst dir diese Touren, weil du keinen Respekt hast vor deiner Frau. Da war die Lüge. Da war die Lüge. Das ist Familie. Die können das ab. Da habe ich ein Recht, mich so zu benehmen. Das ist die Lüge. So, hinter Gebundenheit steht eine Lüge. Und Freiheit wird erst kommen, wenn wir die Lüge als Lüge sehen und die Lüge Lüge nennen und die Lüge als Lüge behandeln. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich sage noch einmal, hinter jeder Gebundenheit steht eine Lüge. Ob das Pornografiesucht ist oder zwanghafte Selbstbefriedigung oder zwanghaftes Schokoladenessen ohne Ende, hinter jeder Gebundenheit steht eine Lüge. Und der Weg Gottes in die Freiheit ist, wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Wahrheit hat Kraft, frei zu machen. Halleluja. Und es ist leider so, dass viele, viele Menschen, die sich gläubig nennen, manche seit Jahrzehnten, haben es niemals realisiert, niemals wirklich ins Auge angeschaut und niemals wirklich akzeptiert. An Jesus zu glauben heißt, ich habe eine Bereitschaft bekundet und von da an bemühe ich mich, diese Bereitschaft umzusetzen, eine Bereitschaft der Wahrheit zu gehorchen. An Jesus glauben heißt, ich werde jetzt lernen, der Wahrheit zu gehorchen. Wahrheit steht über mir, nicht ich stehe über Wahrheit und sage, das ist so und das ist so und das ist so. Wahrheit steht über mir und Wahrheit richtet, spricht Gericht, spricht Recht, sortiert und sagt, das ist richtig und das ist falsch. Und ich stehe unter der Wahrheit und ich bin bereit, der Wahrheit zu gehorchen. Das ist, was Paulus zu den Galatern sagt oder ihnen vorwirft. Ihr lieft fein, Leute, euer Start war super. Aber dann ist etwas passiert. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit zu gehorchen? Solange es gut lief, was haben sie gemacht? Sie haben der Wahrheit gehorcht. Das ist Christsein, der Wahrheit zu gehorchen. Und wir haben an so vielen Stellen so viel Not in der Gemeinde, weil da Menschen kommen Sonntag für Sonntag, sich was Schönes, Erbauliches anhören und nicht im Traum daran denken, das, was sie hören und was sie bejahen am Sonntagmorgen, ist gültig für ihre Gedanken, ihre Fantasie, für ihre Worte, für ihre Ziele, für ihre Wünsche, für ihre Gefühle. Und sie nehmen diesen Maßstab mit in den Alltag, mit in die Woche. Und sie sagen, ich werde lernen, nach diesem Maßstab zu leben. Sondern sie trennen ihr Leben. Da ist der Sonntag und noch vielleicht eine andere Veranstaltung oder meine Andacht am Morgen oder irgendwas. Und da ist das Geistliche. Und dann gehen wir raus und da draußen hat das, was wir gerade noch als wahr anerkannt haben, auf einmal keine Stimme mehr. Das ist das Problem des religiösen Menschen. Das ist das Problem des Menschen, der geistlich nicht wächst. Wir müssen nicht sagen, oh, was ist da los, die Germanen, oh, die Freimaurer. Ja. Oder ist es Thor oder Zeus oder Isabel? Oder die Himmelskönigin. Es fehlt an dieser Hingabe an die Wahrheit. Wir suchen immer gerne einen, der verantwortlich ist. Aber wir sind verantwortlich. Und wenn wir mit Gott leben, so wie wir mit Gott im Leben sollen, da kann die ganze Hölle hinter dir her sein und es wird ihr nicht gelingen. Jesus sagt, es kommt der Fürst dieser Welt, kurz vor dem Kreuz. Ja. Aber er findet nichts in mir. Er hat keine Macht über mich. Warum hat der Teufel keine Macht über Jesus? Weil er in ihm nichts findet. Da gibt es keine Übereinstimmung. Keine Übereinstimmung. Das ist, was Paulus sagt. Gebt dem Teufel keinen Raum. Das ist, was er verdient. Null Raum. Und das geben wir ihm. Wir geben ihm, was? Keinen Raum. Das ist, was er verdient. Und das geben wir ihm gerne. Keinen Raum. So ist es nicht der Teufel, es sind nicht deine Vorfahren, es ist nicht irgendwie die Germanen, blutbefleckter Boden und all diese Dinge. Diese Dinge sind real. Aber die Frage ist nicht, was ist da passiert in der Vergangenheit, sondern was machen wir damit? Das ist die Frage. Wie gehen wir mit diesen Dingen um? So Christsein ist, ich habe verstanden, es geht jetzt um einen Lebensstil in der Wahrheit. Unser Retter ist die Wahrheit, nicht er hat Wahrheit, wie andere Philosophen und Religionsstifter vielleicht auch ein bisschen. Er ist die Wahrheit. Er gibt uns ein Buch und das ist sein Wort und sein Wort ist die Wahrheit. Johannes 17, Vers 17, Jesus betet, Vater, heilige sie in der Wahrheit oder durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. So, wir werden abgesondert für Gott, indem wir uns dem Wort unterstellen, indem das Wort maßgeblich ist und das Wort sein Werk tun darf und das Wort reden darf und das Wort die höchste Autorität hat und das Wort darf richten. Meine Gedanken, meine Worte, meine Fantasien, meine Gefühle, meine Verhaltensweisen, meine Wünsche, mein Lebensstil, das Wort darf richten. Und ich lasse mich richten, zurechtbringen. Und wenn Gott sagt, das ist jetzt out, dann ist es out. Und wenn Gott sagt, das werde ich dir abgewöhnen, dann sage ich, okay. Und nicht, ja, aber das war doch so schön. Wenn Gott sagt, es ist furchtbar, ist es furchtbar. Wenn Gott sagt, das missfällt mir nicht, dann gefällt es ihm nicht. Und dann kann ich nur sagen, Herr, ändere meinen Geschmack. Dass es mir auch missfällt. Aber wir werden nicht Gott erklären, dass das auch seine guten Seiten hat. Wenn Gott sagt, das ist zerstörerisch, dann ist es zerstörerisch. Gott ist Gott und er hat Recht. Und dann kommen wir nicht und sagen, ja, was soll jetzt verkehrt sein an Selbstbefriedigung? Fragen mich verheiratete Männer. Ich sage, hast du das schon mal deine Frau gefragt? Es ist fast nicht zu verhindern, dass sie dich verachtet, wenn du dich so benimmst. Es ist fast nicht zu verhindern. Und du beraubst deine eigene Ehefrau. Ein befreundeter Mann Gottes war in einer Gemeinde und der Pastor sagt, weißt du, in unserer Gemeinde 80% der verheirateten Männer praktizieren regelmäßig Selbstbefriedigung. Da fehlt die Wahrheit. Da fehlt das Licht, da fehlt die Verantwortung, da fehlt die Hingabe. Gott ist Gott, ich bin nicht Gott. Und wenn Gott sagt, das ist nicht in Ordnung, dann ist es nicht in Ordnung. Und wenn Gott sagt, ich helfe dir, dann glauben wir ihm und wir erlauben ihm, einfach sein Werk in uns zu tun. So, wir haben ein Buch voller göttlicher Worte und diese Worte sind die Wahrheit. Dann haben wir den Geist Gottes, der in uns wohnt. Und er ist der Geist der Wahrheit. Und Jesus hat versprochen, er wird euch führen in allen Spaß, in alle Wahrheit. Da führt der Heilige Geist uns hin, dass das dann nicht zu verhindern ist, dass das große Freude mit sich bringt. Das ist eine Sache für sich, das müssen wir so hinnehmen, da demütigen wir uns und sagen, gut, dann müssen wir das auch ertragen. Ja, dann nehmen wir das halt auch mit, dann nehmen wir das in Kauf. Dass Gott uns erfüllt, dass Gott uns erfreut, dass Gott uns Gutes tut. Und meine Erfahrung in 16 Jahre Reisen durch Gemeinden in Deutschland, in der Schweiz und in manchen anderen Ländern ist, dass es viele, viele Menschen gibt, die sich gläubig nennen, die niemals diese Herausforderung gesehen haben und akzeptiert haben und die Knie gebeugt haben und sagen, an Jesus zu glauben heißt, ich entscheide mich zu lernen, der Wahrheit zu gehorchen. Das ist wirklicher Glaube. Und der Grund, warum das so ist, warum da so viele Menschen immer noch auf der Flucht sind, weil sie nicht verstehen, wo sie herkommen. Und wenn wir nicht verstehen, wo wir herkommen und nicht verstehen, wo wir hingehen, dann sind wir orientierungslos. Das Wort Gottes sagt, das Wesen des unerlösten Menschen ist ein permanenter Drang zur Unwahrhaftigkeit. Das Wesen der Sünde ist Unwahrhaftigkeit. Warum ist das so? Weil wir Kinder des Teufels waren und er ist der Vater der Lüge. Und wir haben Lüge für normal gehalten und Wahrheit ist unser Feind gewesen. Und wir waren auf der Flucht vor der Wahrheit, auf der Flucht vor Gott. Wie fing die erste Sünde an? Adam versteckt sich hinterm Busch. Das war die erste oder die zweite Auswirkung der Sünde. Gott war ihr Freund, sie haben ihn nur gut kennengelernt. Er kam, sie hatten Gemeinschaft mit ihm und dann kam die Sünde und auf einmal sahen sie Gott als jemand, vor dem man sich verstecken muss. Und dann ging die ganze Tour der Lügerei los. Adam, was hast du gemacht? Nicht ich, die Frau, die du mir gegeben hast. Und Gott sagt, Eva, was hast du gemacht? Nicht ich, die Schlange. Seitdem geht das Spiel los. Ich war es nicht. Ich bin der Gute. Und die Idee, ich wäre schuldig, nee, das kann ich nicht ertragen. Jemand anders muss schuldig sein. Das läuft seit diesem furchtbaren Tag. Schuldverschiebung. Alle sind schuld, bloß wir nicht. Alle haben Verantwortung, bloß wir nicht. Flucht vor der Wahrheit ist das grundlegende Merkmal des unerlösten Menschen. Das Wort Gottes redet über unseren Zustand, bevor wir zu Gott gekommen sind. Epheser 2, auch euch hat er auferweckt, Vers 1, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das ist der ungläubige Mensch, das ist der unerrettete Mensch, das ist, was wir waren, bevor wir zu Jesus gekommen sind. Eine Macht herrschte über uns. Ob uns das bewusst war oder nicht, das spielt keine Rolle. Wir können sagen, nein, ich war frei. Nein, wir waren nicht frei. Wir waren gezwungen, Böses zu tun. Wir waren gezwungen, der Wahrheit zu entfliehen. Und wir waren getrieben, wir hatten unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches. Wir haben den Willen des Fleisches und der Gedanken getan und von Natur Kinder des Zorns. Das ist, was uns beschreibt, bevor wir zu Jesus gekommen sind. Jesus sagt zu den gläubigen Menschen seiner Zeit, die ihm zugehört haben. Die kamen und hörten seine Predigt und er sagt, ihr seid aus dem Teufel. Die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Er sagt, der Teufel ist euer Vater. Das ist, was Jesus diesen Menschen sagt. Das ist keine auferbauende Botschaft, oder? Und hier ist das Problem. So viele haben Mühe, die Gnade der Vergebung und der Errettung wirklich zu ergreifen, weil sie den ersten Teil nicht geschluckt haben. Wenn ich nicht glaube, das, was ich getan habe, so schlimm ist, dass ich die Hölle dafür verdiene, dann bedeutet mir das auch nicht, dass Jesus für mich zum Fluch geworden ist, dass er für mich bezahlt hat, dass er für mich bestraft wurde. Aber wenn ich glaube, was ich gemacht habe, ist so absolut furchtbar, dass ich die Hölle verdiene, Gott könnte mich jetzt in die Hölle werfen. Und niemand könnte sagen, inklusive ich, das ist unfair. Gott ist absolut gerecht. Niemand könnte ihn beschuldigen, das war jetzt aber hart, das war lieblos, das war jetzt überzogen, das war nicht berechtigt. Sehen wir wirklich uns so? Sehen wir wirklich unsere Vergangenheit so? Wenn ja, dann bedeutet es uns etwas, er wurde für uns bestraft. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Wenn du gar nicht glaubst, dass du Strafe verdienst, bedeutet dir auch nichts, dass Jesus deine Strafe getragen hat. Aber wenn du sie glaubst, dann bedeutet das etwas. In der Nacht vom 23. zum 24. November 1974 habe ich ein übernatürliches Erlebnis gehabt. Und wie in einem Film zog mein Leben an mir vorbei. Und zum ersten Mal habe ich mein Leben anders gesehen. Und ich habe gesehen, wo ich verantwortlich war und was ich getan habe. Dieser Film war total anders als meine Vorstellung vom Leben. Vorher hatte ich ein schön sortiertes Bild. Die Gesellschaft ist schuld, meine Familie ist schuld, die Schule ist schuld, die Polizei ist schuld. Ich konnte dir alles erklären, wer schuld war an meiner Misere. Und dann ging dieser Film an mir vorbei. Und ich sah, was ich für einer war, wie ich gelogen und betrogen habe, wie ich Menschen ins Verderben gebracht habe und was für ein fürchterlicher Mensch ich bin. Und diese Erfahrung meiner Schuld hat mich so erdrückt, dass ich nicht mehr auf eigenen Füßen stehen konnte. Ich lag auf dem Boden und wie ein riesiges Gebirgsmassiv auf meiner Schulter lag meine Schuld und drückte mich. Und es war furchtbar. Und ich schrie zu Gott. Gerade kurz vorher habe ich übernatürliche Begegnungen gehabt, die mir gesagt hat, es gibt Jesus. Jesus lebt. Und ich schrie zu Gott. Und dann habe ich eine Vision gehabt über Jesus am Kreuz. Und in einem Augenblick, als ich ihn am Kreuz sah, habe ich verstanden, zum allerersten Mal, er hat ja meinen Platz eingenommen. Er wurde bestraft, damit ich jetzt frei sein kann. Er hat meine Schuld auf sich genommen, damit ich schuldlos sein kann. Ich habe zum ersten Mal verstanden, wie oft haben Menschen mir was von Jesus und vom Kreuz erzählt, haben mir gesagt, Gott liebt dich, Jesus ist für dich gestorben. Das hat alles nichts bedeutet. Und als der Heilige Geist mir Jesus am Kreuz gezeigt hat und ich gleichzeitig von dieser Not meiner Schuld gedrückt wurde, ich habe nur gesagt, danke. Und dieses Gebirge von Schuld rutschte runter von mir. Und ich wusste, mir ist vergeben, ich bin frei, ich bin zu Hause. Ich starte ein neues Leben. Das war vom Samstag zu Sonntag 1974. 23. auf 24. November. Wenn wir die Wahrheit verstehen über uns, und der Heilige Geist kann es auch aus dem Wort dir klar machen, ohne eine solche übernatürliche Erfahrung, ja, dann bedeutet Gnade etwas für uns. Paulus sagt, vom Menschen ohne Gott, von Selbstsucht bestimmt, Römer 2, Vers 8, der Wahrheit ungehorsam. Das ist der Mensch ohne Gott, von Selbstsucht bestimmt und der Wahrheit ungehorsam. Ein Hauptgrund, warum wir der Wahrheit widerstehen, ist, weil die Wahrheit uns schlecht aussehen lässt. Und wir möchten unbedingt die Guten sein. Wir möchten unbedingt gerecht sein. Wir möchten unbedingt gut sein. Wir fühlen uns beraubt, wenn etwas Negatives über uns bekannt wird oder wir etwas Negatives über uns zugestehen müssen. Unser Wert hängt in unserem Gutsein. Und das ist das Problem. Für uns selber glauben wir, ja, wenn da nichts, keine Schmutzflecken sind, wenn da nichts Negatives über mich irgendwie bekannt ist, dann ist gut. Und deswegen sind wir auf der Flucht vor der Wahrheit. Und wenn wir das nicht verstanden haben und dem ein Ende gemacht haben, dann können wir Jahre und Jahrzehnte gläubig sein und sind immer noch auf der Flucht vor der Wahrheit. Und betrachten Wahrheit als einen Feind. Und hören Predigten, indem wir sehr aufmerksam zuhören und sagen, das ist jetzt für den, die Passage ist für den, diese Schriftstelle ist für die. Und wir sitzen da auf dem Thron und wir verteilen die Predigt in Abschnitte an die Gemeinde. Und merken gar nicht, wie wir großzügig austeilen, bloß einer bekommt keine Portion ab. Hallo. Und wir denken, oh, ich wünschte, das würde jetzt der hören. Ich wünschte, das würde jetzt die hören. Das ist die Selbstgerechtigkeit. Wir sind auf dem Thron und wir teilen den anderen was zu. Und merken gar nicht, hey, alles geht um uns. Alles geht um mich. Und das Wort Gottes macht es klar, dass auch Gläubige, wenn sie nicht gesunde Entscheidungen getroffen haben, wenn sie nicht wirklich Gott Gott sein lassen, sie können gläubig sein und sind immer noch auf der Flucht vor der Wahrheit. 2. Timotheus, Kapitel 3, da wird von Menschen gesprochen und dann werden alle ihre Verhaltensweisen aufgeschrieben, die das Gegenteil der Ordnung Gottes sind. Den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht lieben, Verräter und so geht es immer weiter. Und diese Leute haben die Form, die äußere Form der Frömmigkeit, der Gottseligkeit, aber ein Merkmal verrät sie. Es ist keine Kraft, aus diesen Sünden auszusteigen. Es ist keine Kraft, das Ding hinter sich zu lassen. Es ist keine Kraft, geistlich nach vorne zu gehen und zu wachsen und Raum zu machen für den Heiligen Geist, der die Frucht des Geistes hervorbringt. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Enthaltsamkeit und all diese wunderbaren Dinge. Das ist das Ziel und das ist geistliches Wachstum. Aber diese Leute haben das nicht. Sie verleugnen die Kraft Gottes und sie sagen, hey, das ist normal. So sind wir nun mal. So, weißt du, Pastor, du darfst nicht vergessen, wir sind auch nur Menschen. Ach so, das hat er ja ganz vergessen. Ja, gut, dass wir ihn daran erinnern. Und wenn wir sagen, ja, wir sind auch nur Menschen, dann ist das unser Freifahrtschein, in der Sünde zu bleiben. Nichts anderes. Unsere Berechtigung, siehst du, ich habe ein Abo. Ich habe gebucht, ich habe gezahlt. Ja, von mir kannst du nichts verlangen, das ist normal. Ja. Keine Kraft, mit der Sünde zu brechen. Und in Vers 6 heißt es hier am Schluss, von mancherlei Begierden getrieben, also starke Wünsche, böse, zerstörerische Wünsche, und die treiben diese Menschen. Das ist das Gegenteil von Herrschen, sondern die Begierden über die wir ja herrschen sollen, die wir kreuzigen sollen, die Begierden treiben diese armen Menschen. Und das alles in einem frommen Kontext, die immer lernen. Die kommen sonntags zum Gottesdienst, die kommen zum Seminar, die gehen auf Konferenzen, zu Hause meterweise Bücher und CDs und DVDs und alles. Sie lernen und lernen und lernen und Paulus schaut sich das alles an und er sagt, sie können niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wie dringend brauchen sie Erkenntnis der Wahrheit, weil ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, diese Leute haben keine Chance, frei zu werden. Sie bleiben in der Knechtschaft, sie bleiben unenthaltsam, sie bleiben ungehorsam, sie bleiben Lästerer und lieblos und grausam und sie bleiben dabei, das Gute nicht zu lieben. Es wird sich nichts ändern. Sie lernen, schreiben sogar mit, reden über die Dinge, aber sie können nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dann in Vers 8 kommt die Erklärung. Warum ist das alles umsonst? Weil sie der Wahrheit widerstehen. Sie widerstehen der Wahrheit. Und deswegen kann die Wahrheit kein Werk tun. Deswegen kann die Wahrheit ihnen nicht helfen. Deswegen kann die Wahrheit ihnen kein Licht geben. Deswegen kann die Wahrheit sie nicht frei machen. Sie stehen immer noch auf Kriegsfuß mit der Wahrheit. Und sie sagen, Prediger, predige das Wort, gib's jedem, aber schone mich. Sie sind auf der Flucht vor der Wahrheit. Es gibt Menschen in der Verkündigung, die spielen das Spiel, was ich in der Schule gespielt habe. Kennst du dieses Spiel, sich unsichtbar machen? Ja? So harmlos schauen, ja? Dass du irgendwie dem Lehrer suggerieren könntest, du bist gar nicht da. Dich gibt's im Moment gar nicht. Also, wenn er auf deinen Platz schaut, der sieht einen leeren Platz. Ja. Das habe ich jahrelang trainiert in der Schule, mich unsichtbar zu machen. Ja. Da macht man so einen ganz unschuldigen, aber auch interessierten Eindruck. Und man stimmt zu, man ist total positiv. Aber gleichzeitig kommt die Botschaft, frag mich ja nicht, was ich damit mache. Frag mich ja nicht, was das für mich bedeutet. Frag mich nicht, wie das in meinem Leben aussieht. Predige nur schön weiter, aber mich betrifft das alles nicht. Ich kann dir genau sagen, wen es alles betrifft. Sich unsichtbar machen ist ein Spiel, was manche spielen in der Gemeinde. Hallo. Und das hilft uns nicht. Was wäre die Hilfe für diese Menschen? Den Widerstand gegen die Wahrheit aufgeben. Nicht mehr zu kämpfen gegen die Wahrheit, sondern das Hemd aufzuknöpfen und sagen, Prediger, stich mit dem Schwert in mein Herz. Triff mich. Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und es dringt durch. Es muss durch etwas durchdringen. Durch was? Durch Schutzwälle, durch Mauern, die wir aufgebaut haben. Ich bin nicht da, ich bin gut, bei mir gibt's nichts zu verändern. Die anderen, ja, da kann ich dir sagen, da gibt's ein paar. Hoho. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort Gottes muss durchgehen bis auf den Grund. Und da sind falsche Motive, falsche Wünsche, falsche Ziele. Denkt an Ananias und Sapphira. Ein geisterfülltes Ehepaar im Heiligen Geist. Bekehrt, sprechen in neuen Zungen, heben die Hände, singen die modernsten Chorusse. Aber sie haben nicht gelernt, ihr Herz zu bewahren. Der Satan hat ihr Herz erfüllt und sie haben den Heiligen Geist belogen. Wenn du sie gefragt hättest, wenn jetzt nicht das Gerichtswort durch Petrus gekommen wäre, sondern ein Interview. Die hätten gesagt, also ja, das stimmt, wir haben die Gemeinde belogen. Das stimmt. Wir haben der Gemeinde einen Eindruck gegeben von unserer Hingabe, was weit über das wirkliche Maß hinausgeht. Wir haben geheuchelt, wir haben die Gemeinde belogen. Aber würde man dann fragen, ja, und habt ihr Gott belogen? Nein, das würden wir nie wagen. Kannst du dich erinnern, als Jesus Saul von Tarsus stoppt? Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Saul hätte sagen können, du, mit dir habe ich gar keine Probleme, aber diese Leute da, dein Bodenpersonal, die kann ich überhaupt nicht ausstehen. Aber Jesus identifiziert sich mit der Gemeinde und sagt, gehst du gegen die Gemeinde, Saul, gehst du gegen mich, warum verfolgst du mich? Und genauso Ananias und Sapphira, sie belügen die Gemeinde und Petrus in absoluter Klarheit sagt, ihr habt den Heiligen Geist belogen. Ihr habt den Heiligen Geist belogen. So, die Sicht Gottes von Sünde ist total anders als unsere Sicht. Wir sehen das, was wir uns antun, wir sehen vielleicht nur das, was wir anderen antun, aber wir sehen nicht, dass es etwas mit Gott zu tun hat. Ihr habt den Heiligen Geist belogen. So, diese Menschen würden Hilfe bekommen. In 2. Timotheus Kapitel 3, diese frommen Menschen, die in Gebundenheit sind, sie würden Hilfe bekommen, wenn sie den Widerstand gegen die Wahrheit aufgeben und sagen, die Wahrheit darf mich treffen, die Wahrheit darf mich enttarnen, die Wahrheit darf mir zeigen, wo es mir mangelt. Und hier ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist für uns und wenn wir mit anderen Menschen zu tun haben. So, das ist gleichzeitig Erinnerung und Herausforderung und Ermutigung für euch und es ist auch gleich der Fahrplan, wie ihr mit den Neuen umgeht. So ist beides. Wenn der Heilige Geist uns in alle Wahrheit führt, dann gibt es zwei grundsätzliche Bereiche von Wahrheit, die beide wichtig sind und deswegen heißt es, in alle Wahrheit führt der Heilige Geist. Und der erste Teil der Wahrheit betrifft Gott, sein Wesen, seine Liebe, seine Güte, seine Annahme, seine Freundlichkeit, dass er in Christus, obwohl wir so furchtbar waren, Ja gesagt hat. Dass er für immer sich entschieden hat und gesagt hat, ich, der Herr, ändere mich nicht. Ich werde nicht ändern, was aus meinem Mund hervorgegangen ist. Gott hat zu dir Ja gesagt und er wird das niemals ändern, niemals. So, dieser Teil der Wahrheit über die Güte Gottes, über die Liebe Gottes, über die Freundlichkeit, dieser Teil der Wahrheit, dass wir angenommen sind, ist die Grundlage. Nur wer diesen Teil der Wahrheit ergreift und sich sicher fühlt im Herrn, sich angenommen fühlt, sich bejaht fühlt, wird bereit sein für den zweiten Teil. Wer nicht in diese Geborgenheit in Gott durch die Wahrheit hineinkommt, wird immer noch Wahrheit auf Distanz halten, weil es darf nichts Schlimmes über uns offenbar werden, weil das kratzt an unserem Wert. Aber wenn wir verstehen, unser Wert ist, Gott hat seinen Sohn gegeben. Das war der höchste Preis, der möglich war zu bezahlen. Gott liegt es daran, dich zu haben. Er will dich. Halleluja. So, wenn wir durch die Wahrheit zu dieser Sicherheit kommen, dann kann der Heilige Geist auch den zweiten Teil beginnen. Und der zweite Teil der Wahrheit ist das, was mit uns los ist. Falsche Haltungen, falsche Verhaltensweisen, falsche Charakterzüge, falsche Motivation, falsche Ziele, falsche Wünsche und so weiter. Der Heilige Geist will in alle Wahrheit führen. Die Wahrheit über Gott und die Wahrheit über uns. Beide Bereiche brauchen wir. Und da kannst du sehen, es gibt Christen, die betonen nur die eine Seite. Es gibt Christen, die betonen nur, was ist es, der Segen von Golgatha, was bedeutet es, eine neue Schöpfung zu sein, was bedeutet es, Kind Gottes zu sein, was bedeutet es, Gottes Liebe zu haben und so weiter. Sie betonen nur das und sind begeistert in der Kraft der Seele. Und es ist Schaum ohne Substanz. Und du schaust in den Alltag, du schaust in das Leben. Ich kenne Leute, die sind begeistert über Jesus und haben in ihrer Begeisterung wieder angefangen zu rauchen. Die waren schon jahrelang frei, aber jetzt haben sie verstanden, sie sind eine neue Schöpfung, die neue Schöpfung kann nicht sündigen. Und sie fangen an, Dinge zu tun, die sie schon längst überwunden haben. Das ist Täuschung. So, da ist Freude, aber ohne Substanz. Freiheit mit Zügellosigkeit. Und dann gibt es andere, die wollen von der Erlösung und von dem, was Gott getan hat und was es heißt, neue Schöpfung sein, nichts wissen. Sie betonen die Pflichten, sie betonen die Aufgaben, sie betonen die Hingabe, sie betonen Gehorsam, sie betonen Buße. Ohne ein Fundament von Gottes Größe und von Gottes Güte. Und da ist das Gegenteil von Freude, Bedrückung. Und das Joch liegt schwer. Und die Gemeinde ächzt und stöhnt. Sagt, ja, welche von den beiden sollen wir wählen? Keine. Weder das eine noch das andere. Wir brauchen die Balance. Wir brauchen die Güte Gottes und wir brauchen die Strenge Gottes. Wir brauchen die Gewissheit, Gott hat zu mir ja gesagt. Ja. Und er wird das nicht ändern. Und ich denke, jeder, egal wie fleißig oder faul er war, jeder, der schon ein paar Jahre im Glauben ist, kann zu Recht sagen, ich bin heute in einem besseren Zustand als zum Moment meiner Bekehrung. Ja? So, aber damals hat der Herr dich angenommen. Also warum soll er dich jetzt verwerfen? Ist ja schon was passiert, du bist ja schon ein paar Schritte vorwärts gegangen, ja? Aber die Strenge Gottes ist, ich liebe dich, wie du bist, und weil ich dich liebe und weil ich die Menschen um dich herum liebe, ich lasse dich nicht so, wie du bist. Und ich werde dir beibringen, das Zeug zu überwinden. Ich werde dir beibringen, das hinter dir zu lassen. Ich werde dir beibringen, zu herrschen und nicht mehr beherrscht zu werden. Das ist die Strenge Gottes. Und beides brauchen wir in Balance. Die Güte Gottes und die Strenge Gottes. Und beides muss in der Verkündigung im Balance da sein. Nicht immer nur die Güte, 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 Güte. Ja? Ein großer Mann Gottes sagt, seitdem ich aufgehört habe, über Sünde zu predigen, ist der Saal voll. Ja, aber wenn du genau hinschaust, voll mit was? Voll mit was? Ja. Paulus hatte sehr viel zu sagen über Sünde. Und sicherlich in der Verkündigung war es genauso ein Teil wie in den Briefen. Und die Wahrheit Gottes über Sünde bringt Furcht des Herrn. Das ist Sünde, das bewirkt Sünde, das ist die Frucht der Sünde. Ja, das zu hören bewirkt Furcht des Herrn. Glaube kommt aus der Verkündigung. Wir müssen die Wahrheit über die Sünde hören. Das ist, wie schrecklich sie ist, aber dass es eine Gnade gibt, sie zu überwinden. Es gibt die Fähigkeit, die Gott uns schenkt, übernatürliche Kraft, dass wir Sünde überwinden können, dass wir Sünde ablegen können. Paulus spricht sogar davon, Kräfte, die in Form von sündhaften Begierden, starken Verlangen über uns herrschen wollen, diese Dinge zu töten. Er sagt nicht, versuch mal, und du wirst feststellen, es geht nicht. Er sagt, tötet das Zeug. Also der redet so, als wenn man das könnte. Er sagt nicht, und dann wird er feststellen, ich habe es auch versucht, das geht nicht. Wir sind begnadigte Sünder, aber wir werden das immer bleiben. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Wenn wir die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, werden wir herrschen. Römer 5, 17. Wir werden nicht beherrscht, wir herrschen in Christus. Halleluja. So, beide Anteile müssen in unserem eigenen Leben, in unserem eigenen Studium, in unseren eigenen Gedanken da sein. Die Güte Gottes und die Strenge Gottes. Die Güte ist, er hat zu dir ja gesagt, und die Strenge ist, er wird nichts durchgehen lassen. Stück für Stück, eins nach dem anderen, wird er uns abgewöhnen. Er ist total entschieden. Er ist nicht eine Sache, der sagt, na ja, wenn wir das noch am Schluss dann übrig lassen, ist auch egal. Nein, er ist entschieden, alles aus unserem Leben rauszuholen. Alles. Alles zu überwinden. Und er weiß, dass es dazu bestimmte Wege braucht und die nicht immer einfach sind. Und manche Wahrheiten kapieren wir nur in schwierigen Zeiten. Für manche Offenbarungen über uns selbst werden wir nur offen unter Druck. Das ist meine Erfahrung. Und wir alle haben eine wunderschöne Meinung über uns. Jedem Manne dünkt seinen Weg recht. Jeder glaubt, dass er auf dem richtigen Weg ist. Aber der die Herzen prüft, ist der Herr. Er zeigt uns, er lässt sein Licht leuchten. Okay. So, zum Schluss komme ich noch lange nicht. Nein, ich komme zum Schluss. Demnächst. Drei praktische Konsequenzen aus diesem. Nummer eins, Hingabe an die Wahrheit, an das Wort Gottes. Jesus sagt, wenn wir an seiner Rede bleiben, Johannes 8, 31, dann sind wir in Wahrheit seine Jünger und dann werden wir die Wahrheit erkennen und diese erkannte Wahrheit wird uns frei machen. Die Wahrheit, die wir erkennen, nicht die Wahrheit, die in diesem Buch schlummert. Nicht die Wahrheit, die wir so schön predigen lassen. Die Wahrheit, die wir erkennen. Und wann kommt die Erkenntnis der Wahrheit? Wenn wir dranbleiben an seinem Wort, an seiner Rede. Das heißt, wir waschen unser Denken, wir fluten unseren Gehirnkasten mit Wahrheit, füllen uns und wir lernen Dinge zu sehen, Dinge zu nennen, wie Gott sie auch nennt in unserem eigenen Leben. Wenn wir diesen Lebensstil lernen, dann haben wir das Merkmal, dass wir echte Jünger sind. Und das hat man schon, denke ich, deutlich und viele Male gehört und gelernt. Gemeindemitglied ist nicht identisch mit Jünger sein. Und Jesus will keine Gemeindemitglieder, Jesus will Jünger. Jesus will Jünger. Und er will, dass wir die Nächsten, die durch uns gläubig werden, dass wir sie zu Jüngern machen. Nicht zu Gemeindemitgliedern. Sagt ich aber, die sollen doch zur Gemeinde gehören. Ja, wenn sie Jünger sind, müssen wir ihnen nicht erklären, dass sie zur Gemeinde gehören sollen. Aber wenn sie zur Gemeinde gehören, haben wir immer noch den Job, ihnen zu erklären, dass sie Jünger werden müssen. Das ist der Unterschied. Hingabe an Gottes Wort. Sein Wort ist die Wahrheit. Gott ist Gott. Und wie Gott die Dinge nennt, so sind sie. Wie Gott sie beschreibt, so sind sie wirklich. Ein anderes Wort für Wahrheit ist Realität. Realität. Wenn Gott sagt, das Ding ist A, dann ist es A. Das Ding ist so, wie Gott es gesagt hat. Zwischen dem Ding und seinem Wort ist eine vollständige Übereinstimmung. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und manche Menschen, wenn sie das an sich heranlassen, sie sollen ihr Denken erneuern, sie sollen mit Gottes Gedanken übereinstimmen, da kommt dann diese Empörung hervor, die sie dann verrät. Ja, und dann kann ich irgendwie gar nichts alleine mehr entscheiden? Doch, all die Dinge, wo Gott noch nicht entschieden hat. All die Dinge darfst du entscheiden. Wie ich immer so schön sage, gestreift oder kariert oder geblümt, sei frei. Schoko oder Vanille? Karibik oder Bodensee? Fühl dich frei. Aber wo Gott gesprochen hat, hat Gott gesprochen. Und da erwartet er, dass wir seine Wertungen übernehmen. Und wenn Gott sagt, zwei Menschen leben zusammen und sind nicht verheiratet, das nenne ich Unzucht, dann nennen wir es Unzucht. Und sagen nicht, ja, die haben eine Beziehung. Wir haben heute so moderne, psychologische, anerkannte Worte. Warum haben wir nicht den Mut, bei den Worten Gottes zu bleiben? Zu sagen, die haben eine Beziehung, ist ohne Wertung. Und das heißt, wir verlieren keine Freunde. Aber zu sagen, wie Gott es sagt, das ist Sünde, das ist Unzucht, bedeutet immer das Risiko, Freunde zu verlieren. Aber wir haben schon gesagt, Jesus, du bist der Herr, wir folgen dir und du hast versprochen, wir werden viele Probleme in dieser Welt haben. Und viele Menschen werden uns hassen, weil wir deine Wahrheit lieben. Und weil wir keine Kompromisse machen werden. Menschen werden uns hassen. Jesus hat es uns versprochen. Warum wollen wir etwas abschütteln oder etwas verhindern, was er uns verheißen hat? Warum? Wer hat uns das geboten? Wenn wir wegen der Wahrheit Freunde verlieren, dann verlieren wir Freunde und das tut weh. Und Gott wird uns segnen. Weil wir ihm gezeigt haben, du bist mir wichtiger als eine Freundschaft. Du bist mir wichtiger als eine menschliche Freundschaft. Wenn wir leiden, kommt der Geist der Herrlichkeit auf uns. Wir sagen, oh Gott, gib deine Herrlichkeit. Und er gibt uns Wege des Leidens. Wir sagen, nee, so hatten wir das nicht gemeint. Hallo? So Hingabe an das Wort. Und dann das Zweite, ich habe es auch schon erwähnt, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Ich habe vor, mal sehen, ob das so kommt, darüber noch mehr zu sagen. Jetzt sage ich es einfach nur so als Punkt. Wir haben eine Beziehung zum Heiligen Geist. Und Jesus hat versprochen, er wird uns in alle Wahrheit leiten. Nicht schubsen. Nicht zwingen. Er leitet uns. Kennst du aus alten Filmen, so früher im Mittelalter, wie die da Gesellschaftstanz gemacht haben? Ja, da waren die Herren so ganz galant, dann haben sie die Damen so, dann haben sie die geleitet. Nicht getrieben, sondern ganz galant geführt. Das ist, was der Heilige Geist machen will. Und das heißt, wir müssen uns führen lassen. Wir sind nicht stur und sagen, nee, da lang? Niemals, komm da lang. Sondern wir sind flexibel, biegsam, führbar. Sei flexibel, sagt die Bibel. Schriftstelle gebe ich dir später. Oder schau im Konkordanz nach unter Flex. Und dann der letzte Punkt, mit dem ich da jetzt schließen werde. Wir brauchen eine Entscheidung. Und wenn du die noch nie getroffen hast, kannst du die jetzt gleich treffen oder du kannst sie neu festmachen. Das Wort Gottes redet von Liebe zur Wahrheit annehmen. Nicht übergebraten kriegen. Annehmen. Liebe zur Wahrheit. Wir ändern unsere Gedanken und wir sagen, Wahrheit ist nicht mehr mein Feind. Ich versuche mich nicht mehr zu verstecken. Ich versuche nicht so wenig wie möglich davon zu haben in meinem Leben, sondern ich sage, Wahrheit ist das Wesen Gottes. Wahrheit macht frei. Wahrheit hilft mir. Wahrheit ist mein Freund. Ich will Liebe zur Wahrheit annehmen. Ich komme aus einer Vergangenheit, wo ich auf der Flucht war vor der Wahrheit und ein böses Bild gehabt habe über Wahrheit. Und jetzt kommt der Herr und sagt, ich schenke dir Liebe zur Wahrheit. Er weiß, wir sind so verdorben, wir können noch nicht mal die Wahrheit lieben. Aber er sagt, ich schenke sie. Liebe zur Wahrheit annehmen. Und das ist, was Paulus sagt, was Menschen oder weil Menschen das nicht getan haben, Liebe zur Wahrheit angenommen haben, werden sie durch satanischen Betrug, durch religiöse Imitate, durch falsche Wunder des Antichristen nachher verführt werden. Die werden nicht verführt werden, weil die Wunder so trickreich sind und sie niemand durchschauen kann, sondern diejenigen werden verführt, die die Liebe zur Wahrheit davor nicht angenommen haben. Also der Herr ist hier und er sagt, das ist, was du brauchst und ich habe es für dich. Möchtest du es nehmen? Und dann hat es im Alltag ganz, ganz praktische Konsequenzen. Weil die Wahrheit über uns, nicht die Wahrheit, die theologischen großen Wahrheiten über Gott, die Wahrheiten über uns, über unseren Charakter, über unsere Taten, kommen sehr häufig durch Menschen. Das ist das Problem. Wir hätten es gerne anders sagen. Herr, hier bin ich, die Bibel und du und ich und wir beide können doch jetzt mal so ganz. Und Gott redet durch sein Wort, natürlich. Aber er redet auch durch sein Wort, durch den Bruder und durch die Schwester. Verkündigung, Gespräch, Seelsorge, Ermahnung. Und Gott redet zu uns. Und wenn ich Liebe zur Wahrheit angenommen habe, dann ist nicht mehr maßgeblich, wie habe ich mich gefühlt, als der mir das gesagt hat. Da können wir viel erzählen, wie verletzt wir sind, wie ungerecht behandelt und wie schlimm das war. Wir können da zu solchen absurden Fehleinschätzungen kommen. Ich kann mich an ein Gespräch erinnern, das wir einmal als Älteste führen mussten mit einem Bruder, der wirklich Hilfe brauchte, der auch Korrektur brauchte, der Zurechtweisung brauchte. Und Gott ist mein Zeuge. In freundlicher Atmosphäre, aber beharrlich und klar ist dieses Gespräch abgelaufen. Nicht ausfällig, nicht scharf. Und wir haben unser Wohlwollen ausgedrückt, diesem Bruder helfen zu wollen. Und am Schluss, was bei ihm übrig bleibt und was er dann auch überall rum erzählt hat, wir haben ihn gefoltert. Also das menschliche Ich, das nicht Wahrheit an sich ranlassen will, das fett und dreist und frech regieren will auf dem Thron, das sich nicht der Wahrheit beugen will, wird immer weniger fähig, einen Sinn für die Realität zu haben, wird von Gefühlen bestimmt, von dem jeder andere sagen wird, diese Gefühle sind total verrückt und völlig unangebracht und haben mit der Realität, in der du steckst, überhaupt nichts zu tun. Aber wenn Menschen über Jahrzehnte Wahrheit nicht an sich ranlassen, sie leben in ihrer eigenen Welt. Sie leben in ihrer eigenen Welt. Und da bestimmen sie, was richtig ist, was gerecht ist, was wahr ist und was richtig ist. Sie bestimmen. Aber nicht die Wahrheit, nicht das Wort Gottes. So Liebe zur Wahrheit annehmen, das wird sich zeigen, wie reagieren wir auf Korrektur. Selbst wenn wir sie nicht verstehen, heißt das nicht, dass es der Freifahrtschein, aufbrausend zu sein, beleidigt zu sein, böse zu werden, laut zu werden. Es kann sein, die Korrektur ist nicht berechtigt, aber du wirst sagen, du im Moment, ich sehe es nicht, aber ich weiß, dass du mich lieb hast, ich nehme das ernst, ich bringe das vor Gott und ich bete. Wenn du meinst, das ist da und du bist nicht der Erste, 5 andere vor dir waren auch da und sie haben alle das Gleiche gesagt, die statistische Wahrscheinlichkeit, dass ihr alle recht habt und ich daneben bin, ist relativ hoch. Ich sehe es aber noch nicht, aber ich nehme es ernst. Ich bringe es vor Gott, ich bewege es vor Gott und sage, Herr, A, B, C, D, E und F, alle zusammen, wie abgesprochen, haben gesagt, das und das ist in meinem Leben. Ich sehe es nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie recht haben und dass ich blind bin, ist sehr hoch. Zeig mir. Und wir reagieren in Sanftmut und machen nicht den, der uns ermahnt, zum Feind. Und haben die Gewissheit, aha, der ist auch gegen mich. A war schon gegen mich, B war gegen mich, C und D und jetzt F auch noch. Alle sind gegen mich. Ja. Sondern wir sagen, hey, ich habe das Verhalten dieser Person mir gegenüber gesehen, der ist für mich. Und ich will das erst einmal nehmen und nicht mich dagegen stellen und sagen, niemals, das ist total verkehrt. So, wie reagieren wir auf Wahrheit, die durch Menschen zu uns kommt? Das zeigt, ob wir Liebe zur Wahrheit angenommen haben. Okay? So, das sind die 3 Dinge. Hingabe an das Wort, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und Liebe zur Wahrheit annehmen. Die Schriftstelle ist 2. Thessalonicher 2, Vers 10. Und ich schlage vor, dass wir noch einmal Gott eine Antwort geben. Das kannst du laut machen, das kannst du halblaut machen, das kannst du auch leise in deinem Herzen machen, das ist mir ganz egal, das machst du nicht für mich, das machst du auch nicht für jemanden neben dir oder hinter dir, das machst du für den Herrn. Aber was du machen solltest, das ist meine dringende Bitte, mach das fest, Herr, du bietest mir Liebe zur Wahrheit an. Ich brauche das. Wahrheit soll mein Freund sein, nicht mehr mein Feind, vor dem ich weglaufe und den ich bekämpfe. Ich erlaube, dass Wahrheit in mein Leben kommt. Herr, wir danken dir, dass du der König der Wahrheit bist. Du bist gekommen, um von der Wahrheit Zeugnis abzulegen. Deine Worte sind Wahrheit. Und Leben und Kraft und Hilfe und Heilung ist in deinen Worten. Das heißt, du sandest dein Wort und heiltest sie. Du heilst uns durch dein Wort, das du sendest. Und Herr, wir bitten dich heute noch einmal ganz neu um diese Gnade, dass wir nicht mehr weglaufen, dass wir nicht widerstehen, dass wir Wahrheit annehmen. Wir nehmen jetzt dieses kostbare Geschenk, Liebe zur Wahrheit an. Und wir erlauben der Wahrheit, ihren Platz einzunehmen in unserem Leben. Über unseren Gedanken, über unseren Worten, über unseren Gefühlen, über unseren starken Wünschen und Antrieben und Motiven und Zielen und Plänen. Über unserem Charakter, über unseren Verhaltensweisen. Wir erlauben, dass die Wahrheit diesen Platz einnimmt. Und wir heißen dich in unserem eigenen Leben willkommen als Richter, als gerechter Richter. Du verurteilst uns nicht, aber du verurteilst manche falschen Gedanken, falschen Worte, falschen Absichten, falsche Motivationen, falsche Verhaltensweisen. Du verurteilst sie, um uns frei sein zu lassen, um uns zu erlauben, in das Neue zu gehen. Und das Neue kann nur kommen, wenn wir in deinem Urteil über das Alte übereinstimmen. Und wir laden dich ein, Gott, Heiliger Geist, Geist der Wahrheit. Hilf uns, willig zu sein, uns leiten zu lassen. Und leitete uns in alle Wahrheit, in alle Wahrheit. Auch diesen Teil über uns selbst, wo wir noch in Lebenslügen stecken, in falschen Mustern, in falschen Sichtweisen von uns selbst, wo wir uns als Opfer sehen und doch in Wahrheit die Täter sind, wo wir uns in Selbstgerechtigkeit kleiden und uns reinwaschen. Heiliger Geist, wir wollen geleitet sein. Wir wollen dir folgen. Wir wollen ein williges Herz haben. Danke, dass du hilfst. Danke, dass du nur gut bist. Wir erklären dir unser Vertrauen. Wir sagen, hier sind wir. Wir begehren eine Offenheit, eine Willigkeit, eine Sanftmut, eine Kooperation mit dir, dass du ungehindert dein Werk tun kannst und uns die Schönheit des Herrn offenbaren kannst und die Abgründe unseres Herzens und die Größe der Gnade. Halleluja. Hab du deinen Weg in unserem eigenen Herzen, in unserem Denken. Tu du dein Werk. Wir brauchen dich. Wir wollen uns nicht trennen von dir. Wir wollen dich nicht überzeugen von unserem eigenen Gutsein, sondern wollen dir erlauben, uns zu richten, damit wir frei sein können für das Neue. Wir empfangen dich. Sei willkommen in meinem Leben und in dieser Gemeinde. Hilf, müsse deine Wege verstehen. Gott, gewaltig und zart, stark und freundlich. Sei willkommen und tu dein Werk. Halleluja. Halleluja.